fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig, dem Podcast über Barfußschuh und Hightech-Fuß. Ich bin's wieder, der Alex Tock, euer Coach für Fußgesundheit. Und ich freue mich heute mal, was ganz Spezielles und ganz Neues vorstellen zu dürfen. Ein Produkt, das noch nicht auf dem Markt ist, aber hoffentlich bald kommt, denn ich finde es total spannend. Ich begrüße heute die Gründer von Sizeless, dem Schuh, der mitwächst. Herzlich willkommen, Leander und Alex. Hi.
Servus.
Grüß dich, Alex. Hi.
Ja, ein Schuh, der mitwächst, das ist extrem spannend. Habe ich noch nie von gehört. Kenne ich tatsächlich bisher nur von einer einzigen Sorte Schuh. Von einem Skischuh. Ne, stimmt nicht. Zwei. Skischuh und Skateschuh. Inlineskater. Ich habe Inlineskater für meine Kinder hier, die mitwachsen. So, aber wir sprechen jetzt bei euch weder über den Skischuh noch über den Inlineskater. Wir sprechen über einen Barfußschuh, der mitwächst. Das finde ich so spannend. Wie kommt man auf so eine Idee?
Wie kommt man auf so eine Idee? Das hat vor 3 Jahren begonnen damit, dass eine große Schuhmarke inzwischen On Running, sitzt in der Schweiz, nach Köln gekommen ist. Und Alex und ich waren zu der Zeit noch Studenten und wurden dann über die Uni angefragt, ey, habt ihr Lust für unser Unternehmen, innovative Ideen vorzustellen, zu entwickeln? Mhm. Wir geben euch das Personal an die Hand, die Ressourcen, schicken euch Prototypen, Samples von alten Schuhmodellen zu. Ihr dürft die auseinandernehmen und ihr bastelt einfach mal drauf los. Und das haben wir zum Anlass genommen, einfach mal zu schauen, okay, was gibt es gerade für Schuhe auf dem Markt und wo könnte man eventuell mal vielleicht was Neues entwickeln? Und da sind wir ganz stumpf auf dem Kölner Weihnachtsmarkt, es war damals die Weihnachtszeit gegangen, und haben mit Eltern gesprochen, weil wir haben uns speziell für Kinderschuhe entschieden. Das fanden wir damals irgendwie das Spannendste. Und die Eltern haben uns dann 1000 Probleme zurückgemeldet, von wegen, also wir finden keine richtigen Größen und die Größen halten dann nur eben für 3-4 Monate und dann muss ich wieder in den Laden rennen, das ist teuer, das ist stressig. Und das waren so 3-4 Problemklumpen direkt, an die wir dann angedockt sind und dann gedacht haben, warum machen wir nicht einen Barfußschuh oder einen gesünderen Kinderschuh, der aber länger hält? Und der müsste in diesem Fall dann ja mitwachsen oder sich ausdehnen können. Und das war so die Grundidee damals.
Jetzt kommt direkt die Frage für mich auf, naja, jetzt kommt ein Schuhhersteller zu euch und fragt euch, seid ihr Schuhmacher?
Ja, wir sind auf jeden Fall keine Schuhmacher und ich kann dir einen kleinen Einblick geben, wie das damals funktioniert. Also Lerner und ich kommen eher aus dem Managementbereich und waren ganz neu in der Schuhbranche und haben uns dann eben auch hingesetzt. Es gibt in Köln so ganz viele Art Makerspaces, das sind so Werkstätten, wo du Sachen, weiß ich nicht, zusammenschneiden kannst, nähen kannst, alles Mögliche machen kannst und dann ein bisschen Expertise zur Seite kriegst. Und dann sitzen wir nun mit der Idee, einen wachsenden Schuh zu machen. Ich gucke Leander an und sag, wie machen wir das jetzt? Wir hatten einen Schaumstoff genommen und hatten eine Socke. Und waren, okay, wie baut man einen Schuh? Du brauchst ja irgendeine Art von Obermaterial und irgendeine Art von Sohle. Mhm. Also nehme ich meinen Fuß zur Seite mit der Socke drauf, Leander mit der Sohle in der Hand und eine Heißklebepistole. Und okay. Dann kam die brillante Idee, lass uns doch mal einfach Heißklebe auf die Sohle machen. Ich steige mit meinem Fuß drauf und so ist quasi der erste Prototyp entstanden. Natürlich super schlecht und sehr, sehr heiß an meinem Fuß, aber so hat das Ganze seinen Weg genommen. Und dann haben wir quasi immer weiter rumexperimentiert. Okay, wie könnte man es jetzt erreichen, dass dieser Schuh wirklich wachsen kann? Wie muss die Sohle aussehen? Wie muss das Obermaterial aussehen? Und so haben wir quasi immer weitere Prototypen gebaut, die immer ein kleines Ticken besser geworden sind als die vorher. Und so haben wir eben unseren Weg gebahnt, bis wir dann im Endeffekt einen Mechanismus hatten, der tatsächlich auch funktioniert hat irgendwo.
Ja. Bevor wir jetzt tatsächlich auf den Schuh kommen, möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Wo kommt ihr so her? Also ihr habt studiert, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Aber was habt ihr studiert und warum hat euch das dann so in die Schuhrichtung getrieben? War das ein reiner Zufall oder war das eh schon für euch ein Thema vorher?
Absoluter Zufall.
Ja.
Der Studiengang in der Sporthochschule heißt Sportmanagement und Sportkommunikation. Das ist wirklich so die Schnittstelle zwischen Sportwissenschaft und Business, also BWL klassisch. Ja. Und Alex und ich bringen eigentlich eine Begeisterung mit für Sport, für die Community im Sport, also für Bewegung jeglicher Art, für draußen sein, für was machen mit dem Körper und gleichzeitig das dann aber irgendwie mit einem coolen Unternehmen umsetzen zu können oder irgendeinem großen Verband. Das war so die Richtung, in die wir eigentlich abgezielt haben. Wir haben beide auch ein Praktikum über ein halbes Jahr bei Adidas gemacht, in Herzogenaurach, auch ein Riesenplayer. Und da dann so den ersten richtigen Kontakt auch zu wirklich Textilprodukten bekommen. Alex war dann auch bei Terex, also der Outdoor-Marke, wo es dann wirklich auch um funktionale Produkte geht. Und da kam so der erste wirklich professionelle Kontakt mit überhaupt Textilprodukten. Abgesehen davon war der Bereich gar nicht angepeilt. Das hat sich ehrlicherweise mit Zeissis, mit unserem Projekt so entwickelt und mit dem Kontakt, den wir da aufgrund der fehlenden Expertise immer mehr zu Expertinnen und Experten gesucht haben, kam das eben so, dass wir uns in der Schuhbubble mehr und mehr zurechtgefunden haben und zurechtfinden.
Ja, und Alexander, du wirst es sicherlich kennen. Also ich glaube, wenn man einmal so reingerät, dann wird man so reingesogen von dieser ganzen Bubble, weil es auch einfach spannend ist.
Das stimmt, das kenne ich auf jeden Fall. Ja gut, ich sag mal, dann wenn schon im Rahmen des Studiengangs so, Adidas ist nun mal auch ein nicht kleiner Schuhhersteller, auch wenn es sicherlich nur einen gewissen Bestandteil des Gesamtsortiments von Adidas ausmacht, dann bist du ja eh schon auch mit Schuhen relativ zeitnah im Rahmen des Studiums in Berührung gekommen oder mit dem Thema und eben halt mit dem Thema funktionale Schuhe, Sportschuhe. Ich fand jetzt gerade vorhin mal einen kurzen Halbsatz ganz spannend. Ihr habt dann angefangen, euch Gedanken zu machen über einen Schuh und es sollte ein gesunder Kinderschuh sein. Ihr habt explizit oder sehr gezielt ein bisschen den Begriff Barfußschuh in dem Moment erstmal wieder beiseite geschoben, weil das war nicht euer erster Ansatz, wenn ich es richtig habe. Was war euer erster Ansatz? Wo sollte die Reise am ehesten hingehen?
Ja, um ehrlich zu sein, es startete vor 3 Jahren, wusste ich damals noch gar nicht, was ein Barfußschuh ist. Und als wir uns dann überlegt haben, okay, wir bauen einen Kinderschuh, dann dachten wir, okay, was ist den Eltern wichtig? Der muss irgendwie gesund sein für den Fuß. Darauf legen die Eltern Wert. Und dann haben wir nach und nach aus Käufersicht geschaut, wo die Kaufkriterien liegen, welche das sind. Und das ist eben Funktionalität, Flexibilität, und das soll einfach dem Kind ermöglichen, möglichst frei sich zu bewegen, möglichst sicher sich zu bewegen. Und dann kam es halt jetzt wirklich über die Jahre der Entwicklung, dass wir halt darauf aufmerksam geworden sind, okay, all diese Werte, die werden wahrscheinlich am sichersten und am zielstrebigsten verfolgt und umgesetzt von Barfußschuhen oder Marken, die Barfußschuhe herstellen. Also das hat sich wirklich so entwickelt, dass wir so in die Barfußschuh-Richtung gedrängt wurden, eben weil wir ganz spezielle Kriterien oder Anforderungen an unseren Schuh, den wir jetzt gerade basteln, legen.
Wie seid ihr in die Richtung gekommen? Also ich finde es insofern spannend. Viele Fachleute oder viele Menschen, die sich da draußen als Fachleute bezeichnen, bezeichnen das mal ein bisschen despektierlich, lehnen Barfußschuhe immer noch ab, weil sie sagen, es ist nicht gesund. Jetzt sagt ihr habt Grundkriterium an den Tag gelegt, es soll ein gesunder Schuh sein und ihr seid dann eigentlich als Automatismus daraus auf den Barfußschuh gekommen. Was hat euch schon in die Richtung gebracht? Waren es Händler, waren es wirklich Kunden, waren es Studien, die ihr gelesen habt, waren es Professoren, die euch beraten haben, wie seid ihr da darauf gestoßen?
Boah, ich glaube, es ist eine Kombi aus allem irgendwie gewesen. Also wir haben natürlich diesen Uni-Background und da kannst du ja nicht verleumden, dass es Studien gibt, die sagen auch, dass das jetzt förderlich ist, wenn Schuhe wirklich minimal sind. Aber auch sind wir mit Händlern in Kontakt gekommen, das ist zum Beispiel die Stefanie, die uns auch gesagt hat, ey Leute, schau dir das mal an und einem das auch ganz logisch und plump irgendwie erklären kann. Und dann eben auch die Konsumenten. Also wenn wir hier in Köln unterwegs sind und die Eltern fragen, dann merken wir auch, dass das einfach ein Trend ist, der bei den Eltern gut ankommt. Und jede Elternteile, die wir fragen, auch immer mehr Wert drauf legt und immer mehr Wissen zu dem Thema hat. Und ich glaube, das ist einfach, wenn du, würde ich sagen, jetzt in der Zeit einen Schuh entwickeln willst, dann landest du automatisch irgendwie da. Außer du willst natürlich der neueste super modische, trendy Schuh werden. Aber wenn du sagst, okay, Fußgesundheit und die Gesundheit des Kindes liegt mir am Herzen, dann glaube ich, ist es ein natürlicher Weg, egal woher du kommst, ob du von dem Händler kommst, den Konsumenten oder auch irgendwie aus der Wissenschaft.
Ja, das trifft, glaube ich, auch den Zahn der Zeit so ein bisschen. Ich habe das jetzt nur von Händlern gehört, dass der Anteil von Barfußschuhen im Bereich Kinder, also bei den Leitmessen oder den Ordermessen, auf über 50% mittlerweile angewachsen ist. Also fast jeder Hersteller bietet da etwas an. Das zeigt es also sehr deutlich, dass dieser Trend tatsächlich auch dann da ist. Also das liegt ihr voll im Trend. Und ja, Grüße gehen jetzt einmal kurz raus an die Steffi von Freizehn, die tatsächlich nicht nur euch dann da beratend zur Seite gestanden hat, sondern auch den Kontakt zwischen Leander und mir hergestellt hat, damit es zu dieser heutigen Folge hier kommt. Da ist die Steffi wirklich auch hervorragend hier vernetzt. Deswegen nochmal vielen lieben Dank, Steffi, dass du das hier uns ermöglicht hast. Und ja, schöne Grüße nach in die Nähe von Köln. Das ist ja der Vorteil für euch. Sie ist ja nicht weit weg. Ja? Ihr müsst ja nur zweimal über die Stadtgrenze fliegen, dann seid ihr ja quasi bei ihr vor der Haustür, so mehr oder weniger.
Ja, und so haben wir es ehrlicherweise auch dann beim ersten Mal gemacht. Sie einfach angeschrieben, weil wir eben noch mehr Expertise brauchten, so rund um Barfußschuh. Wir waren anfangs recht verunsichert, weil es ja extrem starke Meinungen in dem Bereich gibt.
Ja.
Und dann eben aber auch als Außenseiter ist es dann eben viel Meinung und wir müssen das irgendwie validieren können. Und dann war die Steffi halt sofort bereit, sich mit uns an den Tisch zu setzen und mal einfach Karten offen auf den Tisch. Sie guckt uns unsere Prototypen an, und sagt, Jungs, das ist gut, das ist aus Barfußschuhsicht kompletter Quatsch. Wenn ihr wirklich sagt, wir wollen Barfußschuh bauen, dann achtet auf die 4, 5, 6 Kriterien. Guckt euch mal die Schuhe an, die ich hier habe. Also sie hat uns wirklich quasi eingeladen in diese für uns damals noch relativ neue Welt.
Ja, also bei Steffi kriege ich auf jeden Fall eine ehrliche Meinung. Das muss man können, vielleicht dann auch. Ist aber, glaube ich, gerade, wenn es um eine Neugründung geht, wie ihr sie habt, Gold wert, wenn man eine ehrliche und relativ ungefilterte Rückmeldung kriegt zu seinem Produkt. Das macht sie auch gut und sie ist mit ihrer Vernetzung da wirklich auch, glaube ich, eine der Top-Expertinnen, die man so finden kann im Markt hier. Also ich schätze das auch immer wieder, mit ihr zu telefonieren. Das sind immer sehr lange Telefonate.
Auf jeden Fall. Ja. Liebe Grüße.
Ja. Erneut, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall habt ihr euch entschieden, ihr macht einen Barfußschuh, der mitwächst. Jetzt habe ich schon rausgehört, vor 3 Jahren fing der Spaß an. Jetzt geht ihr schon Richtung Prototypen, beziehungsweise habt ihr schon angepeilt, wann ihr sogar eine Marktreife erreichen würdet?
Ja, also wir, da muss man tatsächlich Mitte dieses Jahres anfangen zu erzählen. Wir werden nämlich gerade vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert.
Ja, sehr schön.
Ein sogenanntes Gründungsstipendium. Exist ist das und das erlaubt uns für 12 Monate Vollzeit das Produkt zu entwickeln. Und wir haben uns auch das Ziel gesetzt, innerhalb dieser Förderphase möglichst nah an die Marktreife zu kommen. Die endet im März 2026, die Förderphase. Und wir haben den Produktzeitstrahl, den Entwicklungszeitstrahl auch so ausgelegt, dass bis Ende Frühjahres 2026 wir 3 Samplingrunden machen konnten, 3 jemals aufeinander aufbauende Schuhkonzepte bei uns hier in Köln ankommen und wir dann wirklich vor Markteintritt stehen, sofern das Kapital dafür bereit ist und alles steht.
Das ist ein schönes Thema, Kapital, das kostet alles Geld. Ihr kriegt jetzt, sagst du, eine Förderphase, dass ihr quasi nicht jeden Tag nur den Pfirsichkern lutschen müsst, sondern auch noch, ich sag jetzt mal, ein bisschen Lohn und Brot habt, damit ihr überleben könnt. Aber da muss ja trotzdem auch noch Geld fließen, um so einen Prototyp zu entwickeln. Ihr werdet das sicherlich nicht nur zu zweit machen. Ich gehe mal davon aus, da steht noch der ein oder andere in Lohn und Brot, der mithelfen muss, bis hin zu denjenigen, die das ganze Ding zusammenschustern, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo kommen diese Mittel her? Kommen die alle aus Fördertöpfen oder musstet ihr tatsächlich auch noch hausieren gehen, dass ihr Investoren bekommt oder wie lief das?
Ja, also wir hatten eine Zeit lang, noch als wir im Studium waren, uns relativ viel mit diesem Startup-Sein beschäftigt und tatsächlich gibt es ziemlich viele Orte und Events und Wettbewerbe, bei denen du mitmachen kannst. Und wir hatten uns einfach drauf beworben als Studenten und haben mitgemacht, haben unsere Idee gepitcht, teilweise vor Publikums, das ging bis 200, 300 Leute, also auch ziemlich groß und war auch echt cool. Schön. Und da konnten wir dann eben auch das Publikum mit unserer Idee überzeugen, was uns dann noch ein bisschen angefeuert hat. Plus der gute Vorteil ist, dass es dann immer auch kleine Preisgelder gab, die man dann wieder in das Projekt investieren konnte. Also da kam so der weitere Invest irgendwie dazu. Und außerdem muss man sagen, was in die Produktentwicklung noch mit reingeflossen ist, kein Kapital, sondern wirklich auch Netzwerk, was wir uns über die Zeit aufgebaut haben. Ja. Also zum Beispiel haben wir jetzt, wir lassen unsere Prototypen in Portugal im Moment anfertigen und den Produktionspartner, den wir dort kennengelernt haben, haben wir auch über Wildling, zum Beispiel die Gründerin von Wildling hat uns den Kontakt vermittelt und wir sind super zufrieden mit dieser Partnerschaft und ich glaube, ohne das Netzwerk, was wir da gehabt hätten, wäre das so niemals zustande gekommen.
Und, ja, kann mir vorstellen. Also Netzwerk ist alles, gerade im Bereich Gründung kann ich mir das eh schon vorstellen, aber auch was Barfußschuh-Expertise angeht, wenn man da ganz neu reinrutscht. Denn Hersteller zu finden, die sich damit auskennen, ist nicht einfach. Das weiß ich auch aus der Mitarbeit mit Mark. Für den Barfuß-Sicherheitsschuh weiß ich das noch. Da musste man dann tatsächlich der herstellenden Firma erstmal beibringen, was eine Nullsprengung ist. Das ist erstmal dann sowas, wo eben Hersteller, die sich da vorher nicht mit beschäftigt haben, nicht mit auskennen. Und wenn man dann schon auf jemanden zurückgreifen kann, der da diese Expertise eh schon hat, das macht alles deutlich einfacher. Gar keine Frage.
Geldtechnisch, sorry Alex, wenn ich da einmal
einhaken darf.
Ja. Geldtechnisch ist es jedoch nichtsdestotrotz so, also wir waren noch nicht auf Investorensuche, weil der Bund gerade alle nötigen Mittel bereitstellt für die Produktentwicklung. Für den Markteintritt braucht es diese Investoren aber. Und das ist tatsächlich gerade neben der Produktentwicklung so der zweite Hauptstrang, den wir hier intern im Büro verfolgen, einfach zu schauen, okay, was für Möglichkeiten gibt es, das entsprechende Kapital einzusammeln, um breit sein können, auf den Markt zu treten.
Also hiermit dürfen sich alle bei euch melden, die gerne investieren möchten. Wir machen das hier jetzt gerne als Werbeveranstaltung für euch. Ja, also ganz ehrlich, spannend. Wenn ich das Kapital hätte, ich würde sofort einsteigen. Geht mir aber tatsächlich leider bei einigen Sachen so. Und das, also finde ich auf jeden Fall nämlich ein geiles Projekt. Also da wäre ich, aber wie gesagt, es ist nicht das erste Projekt, wo ich sagen würde, ich würde jetzt gern Geld in die Hand nehmen und das unterstützen. Von daher, wer da die Möglichkeiten hat, der hat hier eine gute Möglichkeit, glaube ich. Und mindestens zwei Jungs. Ihr seid nur ihr zwei, nein, ihr. Ich glaube, zu dritt wart ihr im
Team. Ja, genau, wir haben den Louis noch dabei. Das ist tatsächlich der Designer und Produktentwickler.
Ah, ja.
Das ist Schotte. Der ist in Schotte, kommt über eine Adidas-Bekanntschaft eben auch jetzt hier mit rein ins Projekt.
Ah, okay.
Der sitzt gerade aber auch zu Hause.
In Schottland?
Zu Hause inzwischen in Köln, am Nähe Neumarkt.
Okay.
Aber der nimmt heute tatsächlich die Prototypen in Empfang, weil wir kriegen gerade, also wir haben parallel so ein Mini-Tab eben offen gehabt, weil es wird gerade aus der Fabrik in Portugal wird der erste Prototyp zu uns geschickt.
Ah.
Ja, das Tracking zeigt an, dass es heute noch ankommen soll.
Sehr schön. Ja, das ist natürlich ein spannender Augenblick und ja, das ist auch dann wichtig, dass irgendwer da sitzt und das in Empfang nehmen kann, auf jeden Fall. Ja, das
darf auf keinen Fall zurück ins Lager gehen. Wir wollen den heute haben.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja wie Warten aufs Christkind, so mehr oder weniger. Ne?
Ja,
also, ja. Ja, sehr, sehr interessant. Der Louis ist auch wie ihr noch recht jung oder ist der schon, also ist das schon ein Schuhdesigner, der auch schon längere Berufserfahrung hat?
Louis ist ähnlich jung wie wir, aber ich würde sagen, er ist schon ein bisschen weiter. Also tatsächlich in der UK seinen Master schon abgeschlossen und eben bei Adidas Berufserfahrung schon gesammelt im Sustainability und Innovation Team. Aber natürlich, also ich glaube, er ist jetzt 24.
Ja, wird
jetzt 25. Darf ich nichts Falsches sagen.
Nee, er wird 25.
Ja, okay. Das heißt also, Meine Hörer oder ihr Hörer da draußen, ihr seht es ja nun mal nicht. Ich sitze hier vor zwei sehr, sehr jungen Gründern. Ihr seid also beide Anfang 20, kann man jetzt schon mal so pauschal raushören. Also wirklich, ihr steht nicht nur am Anfang des Produkts, sondern auch am Anfang eurer Lebenszeit, am Anfang eurer Berufslebenszeit vor allem. Ja, schon ganz spannend, dann direkt mit einer Selbstständigkeit direkt zu starten, ist ja auch erstmal ein Schritt und vor allem auch nicht ohne Risiko, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? War das von vornherein auch schon mal so ein Ziel, so im Rahmen des Studiums, ja, zeitnah Selbstständigkeit? Oder war dann erstmal so, ach, ja, bei so einem Global Player hinterher mal in Lohn und Brot zu stehen, wäre auch ganz nett. Was war so der Plan?
Also niemals war das angedacht vor dem Studium.
Also ich würde sagen, gerade die Zeit bei Adidas hat einen auch schon sehr verwöhnt. Ich war tatsächlich jetzt 2 Tage zuvor erst wieder auf dem Campus, weil die Leute da super nett, du hast da Riesenmöglichkeiten. Aber es ist, wie du sagst, ein Global Player und es heißt, es ist jetzt so weit, dass wir wirklich das Gefühl haben, ey, wir haben hier eine super Idee, wir kommen mit dem Produkt weiter, das kommt gut an, mit wem auch immer wir reden. Und da steckt einfach bei mir 110% mehr Begeisterung hinter gerade, weil wir viel mehr Hebel haben, die wir selber betätigen können.
Das ist natürlich grandios, ne? Also, wenn man jeden Tag aufsteht und nicht sich zur Arbeit quälen muss, weil man ja einen Job machen muss, sondern weil, wenn man sich jeden Tag freut aufzustehen, weil man den Job macht, den man machen möchte, dann hat man schon verdammt viel gewonnen im Leben, finde ich. Und deswegen, ja, grandios, dass ja auch für die Idee so brennt. Aber jetzt kommen wir mal tatsächlich auch zu dem Schuh selber, zu dem System, weil als ich das von Steffi vorgestellt bekommen habe, ja, das ist ein Schuh, der mitwächst. Habe ich gedacht, hä? Wie soll das denn gehen? Steht der jetzt auf so einer Schiene, so mit Rasten und dann macht er klack, klack, klack und dann wird er 2 Nummern größer. Aber wie soll das kannst du vielleicht mit einem Skateschuh, mit einem Inline-Skater und einem Skischuh machen, aber mit einem Barfußschuh wird das nicht funktionieren. Jetzt ist erste Frage, die ich gleich dazu habe, wie funktioniert's, wenn ihr es nämlich verraten dürft? Und die zweite Frage ist, wie schützt ihr euch davor, dass euch die Idee nicht einfach irgendein Global Player klaut und ihr steht hinterher doof da?
Ja, also ich glaube, es ist schwierig, den Zuschauern zu beschreiben, wie der Schuh aussieht, weil er nicht wie ein regulärer Schuh aussieht, aber versuchen euch mal mit auf eine Reise zu nehmen. Man kann es, glaube ich, so beschreiben. Du hast eine Außensohle, die ähnlich wie bei jedem Schuh oder auch Barfußschuh unter dem Schuh ist, aber nicht nur unter dem Schuh, sondern auch vorne an den Zehen und seitlich hinüber ragt. Das heißt, du hast eine Sohle, die weiter hochragt als bei einem normalen Schuh. Und ähnlich wie bei einer Blume, die im Sommer blüht, schaffen wir es durch einen einzigartigen Mechanismus, die Sohle herauszufalten, quasi, dass der Schuh sich vergrößert, oder eben auch durch den Mechanismus, den Schuh heranzuziehen, dass sich der Schuh verkleinert. Und in Kombination mit einem flexiblen Obermaterial schaffst du dann eben mehr Fußvolumen oder weniger Fußvolumen und auch eine größere Bodenkontaktfläche oder eine kleinere durch das Anziehen und durch das Ausweiten der Sohle.
Es geht aber nicht nur ums Volumen, es geht tatsächlich auch um mehr Länge und mehr Breite.
Richtig, ja.
Ja, ich darf hoffentlich die Seite hinterher teilen in den Shownotes. Ihr habt mir ja eine Webseite zugeschickt. Also wer sich den Schuh auch mal angucken möchte, kann in den Shownotes nachschauen. Da wird es dann die Webseite geben. Ich finde den Schuh sehr interessant, weil er sieht tatsächlich im ersten Moment, man erinnert sich ein bisschen an das Wildling-Design. Deswegen war es spannend, als ihr es sagtet. Wildling hat ja auch die geteilte Sohle in seinem Ursprung gehabt. Und so ist ja jetzt quasi diese hochgezogene Sohle, die dann vorne den Zehenbereich und hinten den Fersenbereich einschließt, auch. Die sind geteilt, also wie so ein Fächer so ein bisschen. Und das fächert dann quasi mehr auf oder legt sich tatsächlich auch wirklich mehr an den Boden, sodass wir mehr Zehenfreiheit kriegen.
Richtig, ja, genau.
Okay. Und das ist ein Zugmechanismus, habe ich gesehen. Ich habe erst im ersten Moment gedacht, oder ich denke es immer noch, das müsst ihr mir jetzt kurz erklären. Das sieht aus, als wenn das ein Band ist, das in den Schuh hineingeht und man zieht richtig ein Band oder zieht man das gesamte Obermaterial.
Du ziehst ein Band, eine Lasche,
Ja.
die mit dem Obermaterial vernäht ist, oder also die durchläuft quasi das Obermaterial auf der Innenseite.
Ja, einmal vorne um die Zehen drumrum quasi.
Richtig. Und das ist vielleicht ein perfekter Zeitpunkt, um auf Frage 2 auch einzugehen, nämlich wie schützen wir uns davor, dass die großen Player das nicht übernehmen, sobald das grandios läuft.
Ja.
Wir haben frisch das Patent angemeldet
Sehr
und
schön.
im Patent sind tatsächlich mehrere Arten der Bedienung geschützt. Wir haben ein Modell, was den reinen Zug schützt. Wir haben aber auch die Möglichkeit, einen Schiebemechanismus einzubauen. Das ist auch über unser Patent abgedeckt und geschützt.
Aha.
Der Gedanke ist aber gerade tatsächlich, wenn wir etwas schieben wollen, dann brauchen wir ein deutlich steiferes, festeres Material, was die Sohle schiebt, drückt, bewegt. Und sobald etwas Steifes im Vorderfußbereich verbaut ist, dann kann ich mir die Flexibilität komplett abschminken. Und
Das
dann
ist
ist es
richtig.
auch mit Barfuß wahrscheinlich nicht mehr ganz so wunderbar.
Das ist richtig. Wobei dann kommt es vielleicht darauf an, wie groß die Komponentenanteile sind, so ein bisschen. Ne? Wenn ich mal überlege hier mit den Natural Athletics Cleats zum Beispiel, also Stollenfußballschuh, der hat ja vorne Single Platten sozusagen, wo die Stollen drauf sitzen. Wenn du jetzt so kleine Platten hast, die du gegeneinander verschiebst und dazwischen ist halt alles flexibel. Man weiß es nicht. Aber kommen wir erstmal zu dem zurück, was ihr jetzt tatsächlich habt, weil ich finde es so schon spektakulär genug. Jetzt habt ihr also dieses Band, das seitlich in den Schuh läuft, und womit ihr dann die Zehenbox quasi verstellen könnt. Vom Prinzip her, wenn ich den Schuh jetzt kaufe, in der Logik habe ich das Band komplett rausgezogen, sodass der Schuh klein ist und dann löse ich das Band Stück für Stück, sodass er mitwächst. Wie befestigt sich dieses Band? Habt ihr das? Ist das eingehakt? Ist das stufenlos verstellbar mit einem Klett? Wie funktioniert das?
Ja, also im Moment ist es stufenlos verstellbar über ein Klettsystem. Und es ist natürlich ein super cooler USP, auch wenn du sagen kannst, du hast nicht nur drei starre Größen, du kannst es in drei Dinge einhaken, sondern du hast es stufenlos. Das heißt, auch wenn ein Fuß sich gerade mal in der Zwischengröße befindet, können Eltern das abdecken, wenn sie eben die Füße auch gründlich messen. Da muss man aber sagen, genau wie alles, auch was wir auf unserer Webseite zeigen und jede Zeichnung im Moment, es steht noch ein bisschen unter Vorbehalt, weil wir noch flexibel bleiben wollen. Wir sind halt noch in der Produktentwicklung, noch nicht so, dass wir jetzt sagen, das ist das Produkt, was wir auf den Markt schicken. Das heißt, alles immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es können sich Details noch ändern. Wenn wir jetzt im Testing mit den Eltern feststellen, okay, das mit dem Klettverschluss funktioniert gar nicht, dann muss eben auch auf eine andere Variante umgeschaltet werden. Und muss man schauen, was da die beste Option ist. Aber im Moment
Ja.
sieht es vielversprechend aus damit.
Gefahr beim Klettverschluss ist natürlich immer, dass er sich aufbraucht in irgendeiner Form. Klar,
Richtig.
ne? Weil die Kinder dann vielleicht auch mal dran rumspielen, je nachdem. Oder ich kenne meinen Sohn zum Beispiel, der ist ein grandioser Fußballspieler. Der würde wahrscheinlich diesen Klettverschluss relativ schnell zumatschen, sodass dann der auch nicht mehr viel funktioniert, außer man setzt einen sehr hohen Energieaufwand ein, um den Klettverschluss wieder frei zu bekommen. ja, interessant ist tatsächlich, zumindest das, was ihr darstellt, habt ihr auch geplant als Klettverschluss zum Gesamtverschluss. Ne? Also kein Schnürschuh erstmal. Auch auf jeden Fall sinnvoll im Kinderbereich. Jetzt käme die Frage, für welchen Kinderbereich peilt ihr an? Wollt ihr gleich diverse Größen abdecken und dann tatsächlich beim Thema diverse Größen abgrenzen. Wie viele Größen soll dann ein Modell abdecken?
Ein Modell deckt drei Größen ab
Okay.
und wir bewegen uns anfänglich in der Größenspanne zwischen Größe 24 bis 35 ist so die Range, die wir anpeilen, einfach aus den Gesprächen heraus und den Studien auch, die sagen, okay, in welcher Altersspanne wachsen die Füße am schnellsten?
Ja.
Und wir bewegen uns da plus minus Alter 2 bis 10 Jahre, was gleichzeitig dann auch hauptsächlich das Kindergartenalter bis Frühgrundschulalter abdeckt, wo eben auch die Eltern noch hauptsächlich die Kaufentscheidung treffen, wo das Markenbewusstsein relativ am Anfang steht und Funktionalität und Gesundheit wirklich Kaufkriterien Nummer 1 hier in Deutschland sind.
Ja, 10 Jahre ist jetzt so ein tatsächlicher Schulwechsel sogar zu weiterführenden Schule hinten raus.
Genau,
Also da
ja.
bist du gut unterwegs. Mein Sohnemann ist nämlich jetzt 10 Jahre gerade in die 5. Klasse gekommen, trägt Schuhgröße 36 im Durchschnitt.
Ja, spannend.
Also.
Wir haben gestern mit Eltern gesprochen. Da war die Tochter, lass mich, 7, 8 Jahre oder so. und hatte aber schon eine 36. Und wir waren dann so ja, kurz davor, wieder die Größentabelle, die wir aufgebaut haben, umzuschmeißen, bis wir dann wieder waren, ach nee, das variiert halt so krass bei den Kids. Ja. Kannst du wirklich nicht genau vorhersagen.
Nein, kannst du nicht. Mein Sohn hatte eine Mitschülerin, die war 2 Köpfe größer als er. Und mein Sohn ist, ich sag mal, durchschnittlich groß. Also die war so groß wie meine Frau. Ende der 4. Klasse. Also, manchmal sind Wachstumsschübe total unvorhersehbar, ne? Und dann ist das halt so. Und dann hast du auf einmal tatsächlich die 8-Jährige mit Größe irgendwas 30. Oder ich vermute von Freunden, da hat wahrscheinlich die Tochter irgendwann Schuhgröße 44 in der 4. Klasse oder so. Weil er hat schon Schuhgröße 49. Wow. Er hat schon Geigenkästen. Krass. Von daher, wenn er nach Vater, wenn sie nach dem Vater kommt, hat sie in der 4. Klasse Größe 44.
Ja. Das spielen wir leider nicht mehr mit.
Das wird schwieriger. Aber auf jeden Fall schon mal super, also im Endeffekt ein sehr nachhaltiges Schuhmodell, was ihr ja auch kreiert. Ja, also im Endeffekt, wenn ich über Pi mal Daumen 1,5, 2 Jahre den gleichen Schuh nutzen kann, weil er eben mitwächst, ist ja schon mal grandios. Vielleicht kann ich ihn sogar über mehrere Kinder verwenden. Ich merke das zum Beispiel bei meinen Kids. Die liegen leider immer viel zu weit auseinander. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt so einen Herbstschuh von meinem Sohn, wenn er den aufgetragen hat, kann meine Tochter den nicht im darauffolgenden Jahr im Herbst tragen. Die hat dann die meist die passende Größe im übernächsten Sommer, wenn der Schuh zu warm ist. Wenn ich das jetzt anpassen könnte, wäre natürlich optimal. Die Frage ist jetzt tatsächlich, ihr macht einen Schuh, der mitwächst, also müsste er ja rein theoretisch auch vom 1. Januar bis zum 31. Dezember funktional sinnvoll sein. Wie wollt ihr das denn erreichen?
Ja, also sind wir dem Problem auch begegnet. Wir haben am Anfang gedacht, boah, super, wir machen einen Schuh, der mitwächst, der hält dann, wie du gesagt hast, 1,5, 2 Jahre so und so viele Größen. Aber in der Realität ist es ja so, dass die meisten Eltern hingehen, im Frühjahr wird ein Schuh gekauft, dann wird im Sommer nochmal ein Schuh gekauft, ein Herbst ein Schuh und dann noch ein Winterschuh. Und das sind ja erstmal unterschiedliche Arten von Schuhe. Ich würde sagen, wenn man es ein bisschen breiter fasst, dann kann man sagen, die Frühjahrsschuhe bis Herbstschuhe sind relativ ähnlich und die Winterschuhe sind dann wirklich so die klassischen Stiefel. Ja. Und ich glaube, da kommt auch so zusammen, wie wir uns im Moment positionieren. Wir sagen, wir sind in dem Alter, wo die Kinder im Grunde 4 Schuhe im Jahr benötigen. Das ist dann wirklich okay, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Und unser Schuh deckt 3 Größen ab. Das heißt, wir bewegen uns Frühjahr bis Ende Herbst. Dass man dann sagen kann, okay, du kaufst jetzt hier den Sizeless Schuh und wir können dir keine Garantie geben, vielleicht kriegt dein Kind einen Wachstumsschub oder whatever, aber wir wollen dir mehr Sicherheit geben, dass den Schuh, den du am Anfang des Jahres kaufst, bis zu deinem Winterschuh hält. Und das ist so die Idee dahinter.
Ja. Quasi von 4 Schuhe pro Jahr 2 Paar Schuhe pro Jahr.
Richtig.
Genau. Ja. Okay. Hört sich auf jeden Fall aus vielerlei Hinsicht spannend und sinnvoll an. Erstens Thema Nachhaltigkeit, ne? Weil wenn ich 4 Paar Schuhe kaufe, dann schmeiße ich davon halt vielleicht pro Jahr 3 weg. Im Idealfall verkaufe ich 3 weiter. Hat aber alles immer einen Kostenfaktor. Das ist nämlich der zweite Punkt. Schuhe kosten nun mal Geld. Und wenn ich 4 Paar Schuhe im Jahr kaufen muss, ja, daran scheitert dann vielleicht hinterher das Thema Fußgesundheit beim Kind, weil ich dann doch die 15-Euro-Schuhe beim großen D kaufen muss, statt einen vernünftigen Barfußschuh zu kaufen, der ja nun mal nicht für 15 Euro logischerweise zu erhalten ist oder erhältlich ist.
Alexander, wenn ich da noch einhaken kann, also tatsächlich sind bei uns 3 Dinge, die wir immer als große Probleme ansehen. Das ist auf der einen Seite die Nachhaltigkeit, dass die Schuhe ja produziert werden müssen. Und wenn du auch siehst, wo die Schuhe herkommen, dann kommt mal ein Schuh aus Vietnam, mal ein Schuh aus China. Das ist ja, die müssen ja dort produziert, verschifft werden. Das ist ja schon ein Riesenproblem. Zweites Problem ist der Preis. Und dass Kinderschuhe einfach echt teuer sind, dass du wirklich oft Schuhe kaufen musst und die ja dann auch nicht auch so lange getragen werden, wie man sich das dann als Elternteil erhofft. Und daraus resultiert dann der dritte Punkt, der für uns auch echt wichtig geworden ist. Und das ist der Gesundheitsaspekt. Ja. Weil wenn wir mal mit den Eltern gesprochen haben, dann begegnet einem ganz oft der Satz, den ich auch in meiner Kindheit viel gehört habe, so, du gehst ins Schuhgeschäft, da ist ein Schuh, du kaufst den eine Größe größer, weil du wächst noch rein. Warum sollte ich jetzt den Schuh in der passenden Schuhgröße kaufen, wenn du eh in 4 Wochen da wieder rausgewachsen bist? Und das ist tatsächlich ein großes Problem, wo auch unser wissenschaftlicher Mentor, der Dr. Jan Goldmann, ganz klar gesagt hat, ey, pass auf, zu große Schuhe schädigen den Fuß, weil du veränderst deine ganze Gangart. Man kann sich das vorstellen wie ein Laufen in Clownsschuhen. Die Kinder stolpern noch häufiger. Und dann hast du das Problem, die Schuhe werden zu groß gekauft, weil, hey, da wächst du noch rein. Dann passen die Schuhe für einen Zeitraum und dann werden sie zu klein. Aber im Zweifelsfall wird dann der nächste Schuhkauf herausgezögert, weil man möchte warten, okay, ich kaufe mir jetzt noch keine Herbstschuhe, die dann nur 2 Wochen Herbst getragen werden, sondern ich warte bis zu den Winterschuhen. Dann werden die Schuhe von zu groß, zu kurz passend, zu klein und zu klein auch wieder fatal, weil die Zehen werden eingeschränkt und also das führt ja zu Fußdeformitäten, wenn du einfach zu kleine Schuhe trägst. Und das ist eigentlich für uns so mit einer der wichtigsten Aspekte, die aber auch erst auf den zweiten Blickpunkt irgendwie auf das Problem bewusst werden. Also ich glaube, viele Eltern nehmen das gar nicht so wahr, dass das so ein Riesenproblem ist, zu groß und zu kleine Schuhe.
Nehmen sie tatsächlich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile das Bewusstsein etwas besser wird. Das zeigt auch der Punkt Barfußschuhe. Also dass es eben im Marktsegment immer mehr Barfußschuhe gibt, ist, glaube ich, für mich ein gutes Indiz, dass schon die Eltern mehr auf die Fußgesundheit oder grundsätzlich Gesundheit ihrer Kinder achten und Fußgesundheit als Teil davon eben auch. Jetzt ist es immer noch so eine Sache der korrekten Beratung, sage ich jetzt mal, ne? Und wenn man da dann tatsächlich Größen richtig beraten wird, dann funktioniert es ja auch gut. Aber ich gebe dir recht, und das zeigen ja auch die Studien, wir haben uns vorher darüber unterhalten, Wieland Kinz, Professor Grau und so weiter, die haben ja nun mal reichlich Studien gemacht, die das genau auch wiedergeben, ne? Also Wieland Kinz mehr als Grau, weil Grau ja am Fuß gemessen hat und Kinz hat ja den Einfluss vom Schuhwerk auf den Fuß bemessen. Und wer jetzt hier den Podcast das erste Mal hört, gerne mal ein paar Folgen zurückskippen. Wir haben mit dem Wieland Kinz hier insgesamt 3 Interviews geführt zum Thema Schuhe und Socken. Alles hochgradig spannend, wie er auf seine +12-Entwicklung dann auch gekommen ist. Das ist, du hast gerade einen schöner Nebenpunkt tatsächlich, auf den ich gar nicht erst gekommen bin im ersten Moment, aber jetzt, wo wir drüber sprechen. Du hast gesagt, ihr arbeitet an einer Größentabelle. Wie sieht die denn aus? Was habt ihr für Empfehlungen? Welchen Empfehlungen folgt ihr da? Also, um jetzt Wieland Kinz wieder ins Spiel zu bringen, der ja sehr explizit sagt, 12 mm ist das Minimum an Abrollraum. Jetzt kann man WMS hernehmen, die sagen, na, 6 reicht plus 6 Spielraum, was ich persönlich für zu wenig halte, wenn man den Messungen von Grau folgt. Was ist da, wo geht ihr hin? Was ist eure Prämisse?
Ja, es war tatsächlich eine recht spannende Phase, als Alex und ich dachten, jo, wir brauchen unsere eigene Größentabelle, weil wir sind in der Arbeit zur eigenen Größentabelle durch Tal und durch jedes Tal, was man sich vorstellen kann, geschritten. Haben unsere eigene Tabelle nicht mehr verstanden. Waren kurz davor, wieder einen Schuh anzubieten, der nur eine Größe abdeckt, so quasi. Ja. Wir haben tatsächlich, das ist ein Mix aus den Studien, die uns der Professor Dr. Grau zugesandt hat, mit den Größentabellen plus Orientierung an, was geben die Marken im Internet heraus, die Barfußmarken, Barfußschuhmarken, an denen wir uns orientieren. Die Größentabelle, die wir bisher haben, der Entwurf, würde ich es jetzt mal nennen, ist jetzt gar nicht so sehr als Kaufberatung oder Empfehlung gedacht, sondern eher für welche Fußgröße würde welches Sizeless-Schuhmodell wahrscheinlich Sinn ergeben. Das heißt, weil wir ja 3 herkömmliche Schuhgrößen abdecken, müssen wir irgendwie Eltern einen Hinweis darauf geben, okay, wenn dein Kind gerade Schuhgröße 27 hat, dann bewegt es sich beim Sizes-Modell Nummer 1 zum Beispiel. Und da haben wir, Alex, welche Maße hast du da nochmal genommen?
Wenn du mich das, keine Ahnung, mich das auch im Kopf nicht. Aber ich find's bei dem Thema, muss man sagen, also das ist was, glaube ich, wo wir auch noch nicht am Ende angekommen sind. Also da muss man auch transparent sein. Wir haben nicht alle Expertise und ich glaube, so Startup sein ist auch immer Learning by Doing.
Absolut.
Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall auch noch Beratungsbedarf, weil es eben auch verschiedene Meinungen gibt und da muss man sich einfach mal alle Argumente nüchtern anhören und dann eben abwägen. Also auch Shoutout jetzt in dem Podcast, falls da irgendjemand eine starke Meinung zu Zehenfreiraum hat und wie groß der Abstand irgendwie sein sollte, gerne an uns richten oder auch bei jeder anderen Sache einfach immer uns schreiben. Wir sind offen wirklich für jede Meinung und für jede Perspektive irgendwie.
Ja, Das ist gut. Ich glaube, da müsst ihr nur aufpassen, dass ihr euch nicht zu viel reinreden lasst. Nehmt euch ein paar Experten. Ich glaube, mit der Steffi seid ihr schon ganz gut beraten. Die hat da eine sehr fachkundige Meinung. Ihr werdet sehr viele Experten da draußen finden, die sich zumindest als solches bezeichnen.
Ja.
Dann hat man nicht immer unbedingt auch wirklich einen Experten vor sich, sondern vielleicht auch ein Fanatiker schnell mal bei sich, statt einen Experten. Das kann nach hinten losgehen, aber ja, wenn ihr euch die richtigen Experten ranholt und ihr habt eine Studienlage, die ihr zugrunde legt, dann werdet ihr da ganz sicher auf ein gutes Ergebnis kommen.
Ja, und dann ist
Ne?
es letztendlich auch ein iterativer Prozess. Also wir werden in diesem Leben wahrscheinlich keine orthopädischen Schuhmacher mehr vom Background, aber wir reden eben mit den orthopädischen Schuhmachern und dadurch wird halt stückweise all das, was wir herausgeben oder was wir in die Produktentwicklung einfließen lassen, was wir an Größentabellen, Empfehlungen, was auch immer veröffentlichen, wird Stück für Stück besser, ist validiert mit den Leuten, mit denen wir
Ja.
reden.
Zum Thema Mitwachsen hätte ich jetzt noch die Frage, weil wir jetzt viel auf die Länge eingegangen sind, wächst der Schuh auch in der Breite mit und wächst er nur im Vorfuß oder wächst er auch im Fersenbereich mit?
Das ist eine sehr gute Frage und wir sind wirklich gespannt, wie sich unser erster Prototyp jetzt verhalten wird. Also, weil das, was du zum Beispiel auf der Webseite siehst oder was wir dir auch zugeschickt haben, das sind halt alles Zeichnungen und das ist noch relativ viel in der Theorie. Wir haben natürlich auch erste Prototypen hier in Köln anfertigen können. Da ist es aber schwierig vorher zu sagen, inwiefern der Schuh wirklich schon in der Breite wächst. Wir würden es gerne haben. Und du siehst ja auch, dass die Sohle, die hochragt, nicht nur quasi ganz vorne am Fuß ist, sondern auch über die Seite lappt. Und da ist unsere Hoffnung eben durch diesen Mechanismus auch die seitlichen Finger, nennen wir es, also die Sohlenteile, die über den Schuh hochragen, auch anzusteuern. Das heißt, erstmal im Vorderfußbereich ziehen wir das mit dem Band an, versuchen dort auch die Breite abzudecken, haben aber eben auch im Hinterfußbereich die Sohle, die hochragt, und sind da ein bisschen am Rumexperimentieren, ob das tatsächlich auch durch Fersendruck passieren kann und was da die Vor- und Nachteile eventuell von sind.
Ja, ist natürlich dann eine Gratwanderung zwischen, ich mache es so fest, dass es hält, aber eben halt nicht zu fest, dass es dann eben sich nicht bewegt, oder ich mache es zu weich, sodass dann hinter die Ferse schwimmt.
Richtig.
Ja, es ist ein schwierige Gratwanderung, kann ich mir vorstellen. Mir fällt noch ein Punkt ein zum Thema Länge. Und zwar, irgendwie müssen die Eltern ja wissen, oder wenn wir jetzt über Thema zu lang, zu passend, gerade passend, zu kurz, wie wollt ihr das den Eltern an die Hand geben? Wann wird der Schuh zu kurz und um wie viel müsste ich ihn verlängern? Mit welchem, baut ihr ein Messsystem, bringt ihr ein Messsystem mit oder sollen die Pi mal Daumen durch Auge oder tatsächlich mit dem Daumen messen oder was habt ihr euch da überlegt? Oder seid ihr soweit noch nicht? Kann man ja auch zugeben dann in der Phase.
Wir haben auf jeden Fall Gedanken dazu bereits durchgesprochen und die mit dem Prototypen heute kommen auch drei Samples für Schuhkartons. Also die Size des
Okay.
Schuhkartons, die kommen auch. Und in denen haben wir gerade in der jetzigen Version unten auf dem Boden Platz für ein Messsystem, was jetzt noch nicht ausgereift ist. Aber die Idee ist irgendwie, wie du richtig sagtest, müssen wir den Eltern die Möglichkeit geben, relativ simpel, relativ zugänglich zu erfahren, ist es jetzt Zeit, die Größe anzupassen? Und ob das jetzt der Daumen wird oder eben gehst kurz in den Schuhkarton mit dem Kinderfuß rein und guckst, okay, ist es jetzt Zeit, die Lasche enger zu ziehen? Das ist noch nicht ausgetüftelt.
Genau, und auf der anderen Seite musst du auch als Elternteil ja wissen, okay, ich gehe auf den Schuhkarton, ich sehe, ich bin jetzt in der grünen Zone, da muss natürlich auch auf dem Produkt irgendwo die grüne Zone gekennzeichnet sein, dass man weiß, da stelle ich jetzt die Lasche ein. Also, dass du da ein System hast. Wir haben versucht, natürlich diese Schuhbox irgendwie smart einzubinden, weil das sonst immer was ist, was du einfach in den Keller stellst und dann liegt es da.
Oder wegschmeißt.
Genau. Und das halt einzubinden und das so als cooles Tool zu haben. Und eben aber auch in der Kommunikation, die wir nach außen richten, in unserem Marketing, ganz klar, die Eltern, sage ich mal, zu educaten. Also, weil man muss ja wirklich von Grund auf anfangen. Ich glaube, du jetzt oder auch die Leute, die wahrscheinlich deinen Podcast hören, sind schon echt gute Experten, aber das ist ja nicht die Allgemeinheit. Und da wirklich in der Kommunikation nach außen von null anzufangen und wirklich zu erzählen, so misst du einen Fuß, so funktioniert das, das ist gut, das ist schlecht und ja, die Eltern mit auf eine Reise zu nehmen.
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr jetzt nicht auf externe Hilfsmittel abzielt. Ja, also man hätte ja auch hergehen können und sagen können, ja, dann steckt ihr das Plus-12-Gerät rein und messt das nach oder so. Das würde ja implementieren, ihr müsstet jedem, der euren Schuh kauft, mehr oder weniger das Plus-12 gleich mit anbieten oder irgendein anderes Messsystem, was analog funktioniert dazu, sondern dass ihr da auch eine eigene Idee entwickelt, ein eigenes Messtool quasi zum Schuh dazu entwickelt und wenn es eben nur der Schuhkarton ist in irgendeiner Form. Bin da sehr, sehr gespannt, wie ihr es unterm Strich am Ende umsetzen werdet, weil ich auch sehr gespannt bin tatsächlich, wie es unterm Strich wirklich aussieht und funktioniert. Also ich bin sehr gespannt auf den Prototyp dann tatsächlich und welche Entwicklung er dann noch so hernehmen wird. Beim Obermaterial haben wir jetzt viel flexibles Obermaterial, wollt ihr haben. Wird das dann eher so ein Mesh-Obermaterial, weil dann habt ihr aber vielleicht ja wieder Probleme, wenn ihr sagt, von Frühjahr bis Herbst, jetzt sagen wir mal so O bis O, Ostern bis Oktober, da habt ihr auch viel feuchte Jahreszeit drin. Da wird es mit Mesh vielleicht schon wieder tricky. Oder wofür habt ihr euch da so entschieden?
Ja, also es geht tatsächlich gerade so in diese Knit-Mesh-Richtung, weil du das für das Konzept haben musst. Und natürlich wäre es vielleicht im Herbst irgendwie besser, weiß ich nicht, Leder auch zu verwenden oder andere Materialien. Aber ich glaube, da muss man dann wirklich eine Abwägung auch machen. Und für uns ist es halt wichtig, das einfach jetzt erstmal zu vertesten und wirklich auch zu validieren. Wird es schnell nass? Muss man da was ändern? Oder ist es vielleicht sogar entgegen der ersten Annahme auch okay, so einen Schuh zu tragen? Weil es gibt ja auch viele Kinderschuhe, die aus diesem Mesh-Material sind und auch Eltern, die das in allen möglichen Jahreszeiten tragen.
Plus der jetzige Prototyp, der heute kommt, hat ja sogar im Vorfußbereich, wenn man auf die Website sieht man recht schnell, die Sohle vorne hat so Einsparungen, um eben richtig wachsen zu können. Und da, wo die Einsparungen sind, haben wir eine extra Membran im jetzigen Prototypen, eben um Nässe vorzubeugen. Und da wird sich mit dem weiteren Testen und Entwickeln zeigen, ob es das braucht.
Ja, das heißt, diese Membran wäre gegebenenfalls sogar so flexibel, dass ihr im weiteren Verlauf, wenn ihr feststellt, okay, das braucht mehr, könnte man diese Membran, quasi das Obermaterial komplett mit dieser Membran ausstatten und es würde trotzdem noch funktionieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Ja, es ist tatsächlich ja mehr oder weniger Membran, es ist eher so eine TPU-Beschichtung. Genau. Und TPU ist ja an sich auch ein sehr flexibles Material und da, glaube ich, sind wir sehr flexibel, wie wir das aufs Obermaterial auftragen können, an welchen Stellen das eventuell benötigt wird, an welchen eventuell auch nicht.
Ja, ist bei vielen Schuhen, also nicht nur Barfußschuhen, sondern grundsätzlich bei vielen Schuhen ja auch gerne verwendet, um den Nässeschutz nochmal ein bisschen hochzuziehen. Bei Barfußschuhen wird es sehr gerne verwendet, um eben nicht die Sohlen hochzuholen, aber trotzdem noch so einen Nässeschutz zu generieren, dass dann zumindest so ein Teilbereich des Schuhs noch damit geschützt wird. Also ist durchaus eine bekannte und gängige Methode und erprobt, sagen wir es mal so. sicherlich eine der spannendsten Fragen für diejenigen, die jetzt schon da draußen zuhören, sagen, boah, das wird ein Schuh sein, den will ich für mein Kind auf jeden Fall haben. Habt ihr schon so eine grobe Idee, wenn ihr das Ding auf den Markt schmeißt, was ihr dafür nehmen müsst?
Ja, das steckt, die Preisidee, würde ich sagen, steckt noch in den Kinderschuhen und wir wollen da jetzt auch keine Zahl rausgeben, oder Leander? Also so zu konkret, um da jetzt vielleicht im Nachhinein Leute zu enttäuschen eventuell, dass wenn es teurer wird, weil man muss sagen, wir legen sehr, sehr viel Wert auf eine hochwertige Produktion. Mhm. Wir sind Produktionsstandort Portugal, was auch einfach teurer ist, als wenn wir nach Vietnam oder nach China gehen, aber das ist uns wichtig und ich glaube, das ist auch unserer Zielgruppe wichtig. Geht aber halt mit höheren Produktionskosten einher. Ich denke aber, so wie es im Moment aussieht und was wir für Kalkulationen haben, dass wir uns ähnlich im Preissegment Barfußschuhe bewegen.
Hochwertige Barfußschuhe.
Ja. Ja, das ist ja schon eine Aussage, die mir völlig reicht, würde ich sagen. Also wenn ich finde es immer wichtig, wenn Innovationen auf den Markt kommen, dass sie in einem Preisvergleich nicht komplett nach oben rausschießen, weil dann werden sie halt nicht tragbar, dann funktionieren sie nicht. Wenn ihr aber sagt, ihr werdet in einem vergleichbaren Preissegment bleiben, und dann muss man ja noch sich vorstellen, ihr tretet in Konkurrenz zu nicht einem Schuhpreis, sondern zu drei Schuhpreisen. Und wenn ihr sagt, ihr seid konkurrenzfähig zu einem Preis, dann seid ihr schon mal zwei Schuhe günstiger. So muss man es ja im Endeffekt auch rechnen. Also von daher, ja, schön. Mit Produktionsstandort China, Vietnam, Indien, wie auch immer. Ich glaube, das ist heutzutage schon fast eine Milchmädchenrechnung. Einfach aufgrund der Einfuhrzölle. Du produzierst sicherlich günstiger in China, Indien und Konsorten. Dafür zahlst du halt den höheren Einfuhrzoll, macht unterm Strich wahrscheinlich plus minus null zu den höheren Produktionskosten. Ja, fast.
Es kommt drauf an.
Also es kommt auf die Produktionsmengen an, denke ich, ja.
Ich weiß nicht, wie, du redest ja auch mit vielen Leuten in der Szene. Ja. Mehr und mehr wird auch wieder in Europa produziert, wie ich das mitkriege. Einfach, um mehr Sicherheit zu haben.
Ja, erstens das. Zweitens, weil auch der Produktionsstandort Europa sich langsam wieder regeneriert. Das muss man auch ganz klar so sehen. Es gibt sehr wenige Hersteller, die zum Beispiel in Deutschland wirklich noch produzieren. Die einzigen, die vollwertig in Deutschland produzieren, sind im Moment Leguano, was jetzt Barfußschuhe angeht. Und der Hintergrund ist einfach, es gibt die Zulieferindustrie nicht. Ich weiß aber, dass viele es wollen würden. Und ja, die Nachfrage bedingt das Angebot. Also von daher habe ich auch die Hoffnung, dass über kurz oder lang selbst in Deutschland wieder ausreichend Zulieferindustrie da ist, dass hier auch wieder ein Produktionsstandort wird. Andere Länder in Europa, siehe Portugal, siehe Spanien, im Ostblock mittlerweile mehrere Länder, Tschechien, Polen, ganz weit vorne, schon seit Jahren, also seitdem ich mich damit beschäftige, ständig wachsend, dass da Produktionsstätten eröffnen, ohne dass jetzt tatsächlich irgendwelche Teile durch die Weltgeschichte geschickt werden müssen, sondern alles innerhalb des eigenen Landes funktioniert. Das kommt immer mehr und ich habe die Hoffnung, dass das auch in den deutschsprachigen Ländern wieder aufkommt. Das wäre ja schön.
Wir haben ehrlicherweise zu Beginn auch versucht, innerhalb Deutschlands zu entwickeln. Das war kosten- und ressourcentechnisch zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht möglich. Ja. Wir sind aber super froh und sehr, sehr zufrieden mit der Entscheidung, innerhalb Europas zu bleiben.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, innerhalb Deutschlands zu produzieren ist wirklich schwierig, wenn man gerade als Start-up. Leguano hat zum Beispiel den großen Vorteil, dass sie innerhalb Deutschlands produzieren können, weil sie fast alles im eigenen Haus produzieren.
Ja.
Das kannst du als Startup nicht leisten, dir mal eben eine Fabrik hinzustellen, die alles produziert. Das funktioniert halt nicht. Ansonsten weiß ich noch, Lonnies produziert in Deutschland, aber das sind in Anführungsstrichen nur Sandalen, die lassen den Pirmasens fertigen. Das ist aber auch vom Materialaufwand nicht so viel wie jetzt ein geschlossener Schuh, deswegen nochmal eine andere Baustelle. Ganz sicher. Aber wie gesagt, wir machen uns einfach mal die Hoffnung, dass es irgendwann wieder kommt, aber ansonsten ist es schon mal schön, dass ihr auch Wert legt auf eine europäische Produktion. Erstens, ja, Liefersicherheiten. Zweitens, ganz klar, wir sind nun mal hier Europäer und dann darf man auch mal ruhig ein bisschen Lokalkolorit drin haben und sagen, Europa hält zusammen, darf mal ruhig hier bleiben, das Ganze.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Ich würde noch einmal kurz zu dem, was du sagtest, zurückspringen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, wie viel kostet das, ich bin interessiert, was uns gerade tatsächlich viel mehr helfen würde oder uns als Produzenten interessiert ist, was Eltern oder was generell Leute aus dem Bereich zum Schuh selber denken. Also jeder, der mal auf die Website geht, findet da die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, sei es als interessierte TesterInnen oder als einfach Gesprächsperson, die eine Meinung zu dem Thema hat oder Feedback zu dem Thema hat. Also wir freuen uns wirklich riesig, wenn wir in der Szene mehr und mehr noch Gespräche führen können und dürfen. Seien es Eltern, seien es Marken, seien es Experten, Coaches wie du.
Sehr schön. Ja, also ich nenne sie einfach mal direkt, ich stelle sie, wie gesagt, auch in die Shownotes. www.sizeless, also größenlos auf Englisch, sizeless-schuh.com. Wie gesagt, in den Shownotes wird es zu finden sein. Ich werde sie auch im Social Media verbreiten, auch wenn es über Instagram nicht so ohne weiteres anklickbar ist, aber dann könnt ihr sie wenigstens nachlesen und dann werdet ihr das dementsprechend finden. Gibt es noch was über den Schuh zu sagen, was ich euch noch nicht gefragt habe und was wir noch nicht angesprochen haben? Es ist euer Produkt, ihr kennt es besser als ich. Deswegen gibt es noch irgendein besonderes Feature, wo ihr sagt, da wollen wir auf jeden Fall drüber sprechen, irgendein was euch wichtig ist, worüber ihr sprechen wollt aus der Entwicklungszeit, weil es spannend war. Habt ihr noch einen Punkt, den wir noch nicht besprochen haben?
Ich hätte eine Frage an dich
Gern.
tatsächlich. Wir haben nächste Woche die ersten Termine zum Testen. Das heißt, wir haben dann einige Eltern mit ihren Kids, um den ersten Prototypen zu testen. Du als Experte, worauf sollten wir achten und wie würdest du so ein Testsetting aufbauen? Weil das ist für uns das erste Mal, dass wir so ein professionelles Testsetting aufbauen. Und wir
Ja.
möchten natürlich möglichst viel daraus mitnehmen, um den nächsten Prototypen direkt um Welten besser zu machen.
Oh, spannende Frage. Insofern auch spannend, das mal jetzt öffentlich in so einem Podcast zu diskutieren, finde ich auch witzig. Testsetting. Ganz klar sollte es darum gehen, wie gehen die Kinder damit? Also das Gangbild sich anzuschauen. Und ich würde nicht auf ein Laufband gehen, sondern lass die Kinder frei laufen, am besten vielleicht auch wechselnden Untergründen, auch mal auf Unebenheiten. Nehmt die Kinder an die Hand und lasst die spielen. Nehmt die auf so eine Art Spielplatz mit. Lasst die balancieren, sonst irgendwas. Einfach sich natürlich bewegen. Das Spannende, und das ist, glaube ich, der Grundsatz von eurem Schuh wird das Größenanpassungssystem. Und da solltet ihr viel Wert darauf legen, zu schauen, wie kommen die Eltern damit zurecht? Wie kommen die Eltern damit klar? Wie schauen sie nach? Passt das Kind wirklich rein? Worauf achten die Eltern ganz besonders? Wonach würden die gehen? Was würden die Eltern vielleicht auch hinterfragen? Ich persönlich bin zum Beispiel der Typ, ich gehe Schuhe kaufen und nehme plus 12 mit. Taucht auf einmal ein Elternteil mit so einem plus 12 auf. Nehmt das auch mit hin. Schaut euch das an, wie sie damit umgehen, was sie da machen. Ich glaube, ich würde tatsächlich noch mehr Wert auf die Elternreaktion legen als auf die Kinderreaktion. Gerade eben im Umgang mit diesem Größenerweiterungssystem. Kommen die damit zurecht? Ist gerade dieses Stufenlose einstellbar für die gut oder sind die dann doch eher mit, ich hätte gerne eine Vorgabe von 1, 2, 3 Stufen oder sonst irgendwas? Ich glaube, das ist unterm Strich das Spannendere, weil das wird der Hauptbenefit sein für euren Schuh, der Umgang der Eltern damit. Die Kinder ziehen Schuh an und laufen damit rum. Ob es ein regulärer Barfußschuh ist oder ein mitwachsender Barfußschuh, wird die Kinder nicht interessieren, die Eltern schon. Also von daher, meine persönliche Meinung wäre, achtet insbesondere auf den Umgang der Eltern mit dem Größenverstellsystem und wie sie damit zurechtkommen.
Ja, super spannend. Ja, cool zu hören. Danke
Ja, gern. Sehr, sehr gern. So, und da ihr jetzt nichts mehr über den Schuh hattet, bleibt jetzt meine Lieblingsfrage ganz am Ende. Denn bei mir ist es immer so üblich, dass die Gäste am Ende freie Redezeit kriegen für alles, was sie sagen wollen. Das heißt, ich würde euch beiden jetzt jeweils ein paar Minuten gönnen. Vom Gruß an die Mutti bis zu den Weisheiten des Konfuzius, völlig egal. Haut raus, was ihr möchtet. Das ist eure Zeit. Ob ihr Werbung betreibt in eigener Sache oder sonst irgendwas, was immer ihr sagen möchtet, es ist eure Zeit. Bitte viel Spaß.
Dann fange ich an, lieben Dank dir, Alex. Ich fange mit einem Gruß an dich tatsächlich an, weil ich freue mich super über die Einladung. Ich fand es ein super angenehmes Gespräch.
Danke.
Und wie schon gesagt, wir sind super dankbar über jedes Gespräch mit Leuten aus dem Bereich hier innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas. Alex und ich waren tatsächlich gestern, wir sind regelmäßig draußen unterwegs, um so eine Eltern-Community aufzubauen, weil das einfach die Zielgruppe ist, die wir ansprechen wollen und müssen. Und das ist relativ schwer. Zwei, drei junge Männer, wenn du die vor den Kindergarten stellst, dann ist innerhalb von einer Viertelstunde ist da das Ordnungsamt. Deswegen ist es uns irgendwie ein Anliegen, einen guten Kontakt jetzt schon zu den Eltern herzustellen. Und wir sind viel unterwegs. Und all das, so ein Podcast, Gespräche mit Stefanie, die helfen uns extrem, Kredibilität in dem Bereich zu gewinnen, dass Eltern auch wirklich Lust haben, Interesse an uns und dem Produkt haben und das mit uns vorantreiben, bis wir dann bestenfalls Frühjahr nächsten Jahres tatsächlich den Schuh auch so auf den Markt bringen können. Deswegen herzlichen Dank dir und ich freue mich, dir sehr zeitnah berichten zu dürfen, wie es weitergeht mit uns, denn nächste Woche geht es ans Testen und wir sind super gespannt, wie es läuft.
Sehr gerne. Bevor jetzt der Alex dann loslegt, schon mal von mir jetzt die Einladung an euch beide. Wenn ihr marktreif seid, dann begrüße ich euch sehr gerne nochmal, dass wir dann über das fertige Produkt sprechen können und über all die Fragen, die heute noch so ein bisschen im Schwammigen bleiben mussten, weil sie eben noch in der Entwicklung sind, bis hin zum Preis. Seid ihr herzlich eingeladen, meldet euch da rechtzeitig und dann seid ihr, dürft ihr gerne hier, ich sag jetzt mal, mit Markteinführung wieder zu hören sein.
Super, vielen Dank dir.
Ja. Ja, jetzt auch deine Redezeit natürlich, Alex.
Ja, cool. Der Lerner hat sehr gut den Werbeblock übernommen, deswegen, ja, keine Ahnung, ich übernehme mal was anderes, einen anderen Bereich, was auch so ein bisschen vom Schuh weggeht, was so eher aus Persönlicher abspielt. Ich finde immer, wenn man über so Startups redet, dann wirkt das immer alles, als hätte man wirklich, weiß ich nicht, die Weisheit mit Löffeln gegessen und man hätte wirklich super viel Plan, aber ich finde, wenn man das Ganze einmal selber durchgemacht hat, dann merkt man, dass es ein Prozess ist, dass es ein Learning by Doing ist und dass man am Anfang wirklich gar nichts weiß. Also ich finde, eine gute Metapher dafür ist, wie wir vor zweieinhalb, drei Jahren, wie ich mit meiner Socke auf Heißkleber gestiegen bin und das war der Einstieg in die Schuhwelt. Was ich damit sagen will, ich würde gerne mehr Leute ermutigen, diesen Schritt zu gehen, wenn man irgendeine Motivation, irgendeinen Treiber hat, irgendein Problem, was einen vielleicht auch stört, wo man sich fragt, warum gibt es dazu keine Lösung? Einfach anfangen und einfach machen, weil jeder, der irgendwie ein Unternehmen gegründet hat, ein Startup oder eine Idee verfolgt oder genauso auch wahrscheinlich wie dir mit dem Podcast, man hat am Anfang keine Ahnung, wie es funktioniert und man muss einfach nur den ersten Schritt gehen. Und ich glaube, hätte ich das von wem anders früher gehört, dann hätte es mir einige Gedankengänge und irgendwie Überlegungen und Zögerungen erspart. Und das würde ich gerne mitgeben an deine Zuhörer.
Das nehmen die garantiert gerne mit. Bei der Gelegenheit dann an euch nochmal mein Respekt, dass ihr diesen Weg geht. Ich habe immer einen Respekt davor, wenn Menschen ein Risiko eingehen. Und egal wie hoch das Risiko ist, Risiko bleibt Risiko. Ihr seid jung, ja. Euer Risiko ist vielleicht noch nicht so hoch wie beim Mit-40er mit Familie, aber trotz alledem das Risiko, etwas völlig Neues zu erschaffen, nicht nur firmentechnisch, sondern auch produkttechnisch komplett neu, das ist schon eine Hausmarke und meinen ganz, ganz großen Respekt davor, dass ihr diesen Schritt wagt und diesen Weg so konsequent auch geht. Also von daher freue ich mich umso mehr, dass ihr es tut. Freue mich umso mehr, dass ihr mit mir hier darüber gesprochen habt. Würde mich wirklich freuen, mit euch in Kontakt zu bleiben, weil es eine spannende Geschichte ist. Und bleibe dann jetzt, oder es bleibt mir dann jetzt nur noch tatsächlich erstmal Abschied zu nehmen für den heutigen Tag von euch, von meinen Zuhörern. Liebe Zuhörer da draußen, wenn euch das heute hier gefallen hat, bitte lasst der Folge eine gute Bewertung da im Podcatcher eurer Wahl. Teilt sie auch gerne, ja, mit anderen Eltern, die davon erfahren müssen. Es hilft nicht nur mir in dem Fall ein bisschen Reichweite zu gewinnen, sondern den beiden Jungs hier und ihrem Team hilft es eben halt auch bei der Weiterentwicklung und bei der Fertigstellung eines Schuhs, der euch auf jeden Fall weiterbringt, wenn ihr Eltern seid oder vielleicht auch schon Großeltern, denn eure Enkelkinder werden auch davon profitieren können. Ansonsten hören wir uns wieder hier in 14 Tagen. Ausblick auf die kommenden Folgen werden sein Panther-Sandalen. Ich habe hier die Neuvorstellung des Bark Pegasus live von der A plus A, oder zumindest werden die Aufnahmen dort live laufen und dann im Nachhinein hier als Podcast erscheinen. Wir sprechen über die neuen Schuhe der neuen Barfußschuhmarke Madu, vom Gründer von Avo Sandalen, frisch entworfen, entwickelt, auf den Markt geworfen. Und last but not least wird das den Jahresabschluss machen dann der Christian von Go Free Concepts. Da werden wir euch nicht nur nochmal einen schönen Schuh für die Winterzeit näher bringen, sondern haben auch noch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. So, und so viel erstmal dazu. Und damit entlasse ich euch in den Rest des Tages. Ich wünsche euch alles Gute und tschüss.
Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.
Gerne. Ich freue mich, wenn euch auch diese Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, bitte hinterlasst mir doch gerne einen kleinen Kommentar oder zumindest eine 5-Sterne-Bewertung in eurem Podcatcher der Wahl. Mittlerweile ist das ja fast überall möglich. Wenn ihr mehr Informationen zu mir oder meiner Arbeit haben möchtet, unter www.barfußimpott.de findet ihr meine Webseite, wo ihr auch alle Informationen über Vorträge, Mitarbeiterschulungen und Workshops finden könnt. Und nun hört ihr wie gewohnt noch einmal das ganze Lied aus dem Vorspann von der lieben Carla, Barfuß.
Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Ich spüre das Gras unter meinen Füßen, für das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf, die Schuhe aus. Ich hab die Teile weggeworfen, bin frei, ich lasse los, fühl mich wie neugeboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühle mich gut, nichts kneift mehr, alles passt. Steh fest, ich spüre jede Pore meiner Haut und alle Last fällt ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Ich bin ein Kontrollfreak, ich fand's immer schwer loszulassen. Ich hab wirklich lang gebraucht und ja, ich will mich einfach nebenher verpassen. Meine Abdruckstellen, guck wie schnell sie doch verblassen. Ich bin eins und wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier und ich will mehr. Ich fühl mich gut, nichts kneift mehr, alles passt. Steh fest, spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hüllen ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß. Barfuß.